Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zu Folge 79 unseres Podcasts. Es gibt da einen Spruch, der gerne zitiert wird, wenn es um Anwältinnen und Anwälte geht. Der lautet: Besser, man sieht sie nicht. Dennoch sind sie eine sehr wichtige und einflussreiche Berufskategorie. Sie beraten, sie schlichten und sie garantieren, dass in Prozessen Menschen vor Gericht vertreten werden. In dieser Nummer finden Sie in der Titelgeschichte die einflussreichsten Anwältinnen und Anwälte in Südtirol. Die Top-Köpfe der heimischen Branche haben wir 8 verschiedenen Kategorien zugeordnet. Von den bekanntesten im Strafrecht über die politisch aktivsten bis hin zu den Newcomern unter 40 Jahren. Eine der einflussreichsten Familienrechtlerinnen im Lande ist Ulrike Oberhammer. In der Öffentlichkeit bekannt ist die Anwältin vor allem als Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit. Erst vor kurzem hat sie ihre eigene Kanzlei eröffnet, nachdem sie lange Zeit in der Kanzlei von Manfred Schulian tätig war. In dieser Podcast-Folge spricht FF-Direktorin Verena Plieger mit Ulrike Oberhammer über den Anwaltsberuf, über Gewalt an Frauen und über Trennungen und Scheidungen.
Frau Oberhammer, Südtirol steht auf. Unter diesem Titel steht die diesjährige Kampagne gegen Gewalt an Frauen, die am Dienstag vom Land Südtirol, dem Landesbeirat für Chancengleichheit und dem Frauenbüro vorgestellt wurde. Welche Sensibilisierungs- und Informationsinitiativen sind denn rund um den 25. November, also dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, geplant?
Ja, es sind eine Reihe von Initiativen geplant. Wir haben die Dachkampagne darüber gemacht. Diese steht unter dem Titel Südtirol steht auf. Letztes Jahr war die Kampagne Südtirol schaut hin. Wir wollen also ins Agieren gehen, ins Tun gehen, dass die Südtiroler Gesellschaft hier wirklich sich aktiv daran beteiligen muss. Und heuer haben wir den Schwerpunkt gelegt auf 4 unsichtbare Formen der Gewalt, also was unter der Spitze des Eisberges liegt. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Kontrolle nicht normal ist, dass Gewalt oft mit Macht zusammenhängt, mit Manipulation und auch mit emotionaler Erniedrigung. Denn es ist nicht normal, wenn das Handy der Partnerin kontrolliert wird, wenn sie ständig gefragt wird, wo sie ist, mit wem sie ist, wann sie nach Hause kommt, wenn ihr verboten wird, mit Freundinnen sich zu treffen oder auch nur zu telefonieren. Und ganz ein typisches Signal ist auch, wenn die Frauen von der Familie isoliert werden, da sollten schon alle hellhörig werden und eben nicht nur hinschauen, sondern auch aktiv intervenieren und der Frau auch Hilfe anbieten.
Ihre Erfahrungen aber, Frau Oberhammer, wann suchen denn betroffene Frauen um Hilfe? Meist nur, wenn es um körperliche Gewalt geht?
Ja, meist nur, wenn es um körperliche Gewalt geht, meist viel zu spät. Sie merken es selbst oft nicht, dass sie Opfer von Gewalt sind, weil sie in einer solchen Gewaltspirale sind, dass für sie Gewalt fast schon normal ist. Und was eben auch ganz oft passiert, ist dieses Manipulative, dass also eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und der Täter dem Opfer die Schuld gibt und sagt, du hast mich provoziert, ich muss so reagieren, weil du dich falsch verhalten hast und wenn du das und das nicht tun würdest, dann müsste ich dich nicht bestrafen. Und genau das ist das Problem und wir merken ganz oft, wenn wir mit Frauen sprechen, dass sie Opfer von verschiedenen Formen von Gewalt geworden sind. Meistens ist es nicht nur eine Form. Die körperliche Gewalt ist die sichtbarste Gewalt. Da vielleicht merken auch andere Menschen, wenn einmal jemand blaue Flecken hat oder auch im Krankenhaus, da ist das Personal natürlich auch geschult, hinzuschauen, dass es eben nicht die Stiege ist, über die die Frau hingefallen ist, sondern dass es Schläge gegeben hat. Die psychische Gewalt, die ist viel schwieriger von außen zu erkennen.
Darf ich hier vielleicht gleich einhaken? Wird also psychische Gewalt am meisten unterschätzt?
Ja, psychische Gewalt wird am meisten unterschätzt und wenn die Seele krank ist, dann wird auch der Körper krank.
Gewalt gegen Frauen hat ja viele Gesichter. Sie reicht eben, wie Sie es angesprochen haben, von körperlicher Gewalt, von sexuellen Übergriffen über psychischen Druck bis hin zu wirtschaftlicher und ökonomischer Gewalt. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen nun in Italien und in Südtirol aus?
Ja, wir haben diese Woche die Zahlen vorgestellt über die Beratungen in den Frauenhäusern. Die haben im letzten Jahr sehr zugenommen. Circa 800 Beratungen waren es im letzten Jahr. Das zeigt, dass diese Sensibilisierungskampagnen auch Früchte tragen, dass die Frauen sensibler geworden sind, dass sie sich Beratung holen. Wir haben bisher in Italien 73 Feminizide, also Frauen, die ermordet wurden, in ganz vielen Fällen von ihrem Partner. Und wir haben zum Beispiel auch Umfragen, die belegen, dass 67% der Buben unter 18 Jahren nichts dabei finden, wenn sie Fotos ihrer Partnerin, Nacktfotos online stellen. Sie sagen, das ist ein Scherz und das wäre nicht Gewalt.
Aber was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass 67% der jungen Männer sagen, sie finden es nicht verwerflich, sie sehen kein Problem darin, ein Foto ihrer Partnerin, ein Nacktfoto ihrer Partnerin auf den Social-Media-Kanälen zu posten?
Ja, das zeigt, dass die Gesellschaft hier viel zu lang geschwiegen hat. Vor allem in den sozialen Medien werden Frauen ganz oft Opfer von Gewalt. Sie werden erniedrigt, sie werden beleidigt. Viele meinen, die sozialen Medien und Internet ist ein rechtsfreier Raum. Dem ist nicht so. Und wir haben leider in Italien vor kurzem auch erfahren, dass es mehrere Gruppen in den sozialen Medien gegeben hat, wo Nacktbilder der Partnerin, der Freundin, der Frau, der Tochter veröffentlicht wurden, ohne Einverständnis der Opfer, auch in intakten Beziehungen, auch von bekannten Persönlichkeiten. Es wurden heuer schon über 320 solcher Gruppen in Italien geschlossen, aber immer wenn eine geschlossen wird, dann entstehen viele neue. Und das zeigt, wie krank das System auch ist.
Sie haben vorhin auch die ökonomische Gewalt angesprochen. Sprechen wir nun genau darüber. In einigen Regionen in Italien sind ja Frauen von ihren Partnern stark finanziell abhängig. Welche Rolle spielt denn die wirtschaftliche Abhängigkeit und erschwert sie Frauen, aus gewalttätigen Beziehungen auszubrechen?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Auch ich erlebe tagtäglich, dass es immer noch Frauen, auch in Südtirol, gibt, die kein eigenes Bankkonto haben, die vielleicht nie ein eigenes Bankkonto hatten. Vorher war es das Konto des Vaters, dann war es das Konto des Partners. Seit einigen Jahren ist es jetzt auch verpflichtend, wenn eine Frau berufstätig ist, dass sie ein eigenes Konto hat, dass also ihr Gehalt auf dieses Konto eingezahlt wird. Denn nur wenn ich finanziell unabhängig bin und eben nicht um jeden Euro betteln muss, weil das ist ökonomische Gewalt, dass ich kein Geld habe, dass ich immer in dieser Bittposition bin und vielleicht dann auch immer rechtfertigen muss, für was ich das Geld benötige. Genau darum geht es. Und wenn ich selbst mein Geld habe, und das ist auch ein Tipp an alle, die zuhören, ein eigenes Konto, das ist das Um und Auf. Ich habe damit selbst finanzielle Ressourcen. Ich kann selbst entscheiden, was ich mit diesem Geld tue. Bin dann eher abgesichert oder auch für mich persönlich weiß ich, wenn etwas ist, dann kann ich zumindest auf das Geld zurückgreifen. Auch wenn es häufig nicht viel ist. Denn einen Fehler, den viele Frauen machen, und ich sage ganz bewusst Fehler, sie verwenden ihr Gehalt, auch wenn sie in Teilzeit arbeiten, für die Familie. Sie kaufen die Bekleidung für die Kinder. Sie kaufen die Lebensmittel. Sie zahlen oft die Nebenspesen der Wohnung. Der Mann, das ist ganz typisch, der zahlt die Wohnung, er zahlt das Darlehen zurück, das ist Kapital. Ich kann damit, der Wert steigt ja oft für die Immobilien, ich kann die eventuell verkaufen und habe dann einen Wert. Und was auch ganz typisch ist, die Frauen zahlen ganz oft die Küche im Haus ihres Partners. Eine gebrauchte Küche ist nicht mehr viel wert oder gar nichts mehr wert. Deshalb ist es hier wichtig, wenn Geldmittel fließen oder wenn die Frauen oft ihre Erbschaft, die sie von den Eltern bekommen, in das Haus ihres Partners investieren, einen Leihvertrag zu machen, damit ist klar, wie viel sie Geld geliehen haben, damit sie das Geld auch wieder zurückkommen. Denn nur wenn ich finanziell unabhängig bin, kann ich meine Entscheidungen frei treffen.
Und hier sind wir auch schon mittendrin in einem Thema, das ich jetzt gleich mit Ihnen ansprechen möchte. Wir präsentieren ja in der aktuellen Ausgabe der FF die einflussreichsten Südtiroler Anwältinnen und Anwälte, darunter auch Sie, Frau Oberhammer. Warum wurden Sie denn Anwältin und warum haben Sie sich dann auf das Familienrecht spezialisiert?
Ja, mich hat Ungerechtigkeit immer schon gestört, von klein auf muss ich sagen. Ich habe aber dann, als ich 16 Jahre alt war, ein Buch gelesen über zwei junge Mädchen, die in Frankreich aufgewachsen sind, die von ihren Eltern dann im Orient zwangsverheiratet wurden, die es geschafft haben auszubrechen. Das war auch die Zeit des bekannten Filmes und Buches Nicht ohne meine Tochter. Ich habe begonnen, solche wahren Geschichten zu lesen. Ich war total schockiert. Es war ja unvorstellbar, solche Situationen in Südtirol, obwohl es auch heute leider hier immer noch im Versteckten passiert. Ich hatte dann in der Oberschule Rechtskunde und hat eine sehr tolle Lehrerin, die uns auch immer wieder auf Fragen Antworten geben konnte. Und dadurch ist irgendwie die Idee entstanden, ich möchte mich hier engagieren. Es war auch die Zeit des Films Dead Man Walking, die Todesstrafe in Amerika thematisiert hat. Ich habe dann eben Rechtswissenschaften studiert, bin nach Spanien gegangen, habe dort ein Austauschsemester gemacht und habe dort Prüfungen im Bereich Menschenrechte abgelegt, denn Frauenrechte sind ja Menschenrechte, habe dann meine Diplomarbeit in diesem Bereich geschrieben, eben die Frauenrechte im Islam untersucht. Dazu hat es sehr wenig Literatur damals gegeben. Alle, die publiziert haben, mussten fliehen oder hatten Angst dann vor Konsequenzen. Und ich habe dann angefangen, Zivilrecht zu machen, war auch sehr lange in einer Kanzlei, die Verwaltungsrecht gemacht hat.
Haben Sie Ihr Praktikum absolviert?
Ich habe mein Praktikum absolviert in Bozen in der Kanzlei Bobitzer, war danach in der Kanzlei Wendter, die vor allem auf Verkehrsunfälle spezialisiert war.
Auf Schadenersatz?
Genau, und auf Schadensersatzforderungen. Bin dann in die Kanzlei Schulien gewechselt. Dort, wie gesagt, habe ich fast 17 Jahre Verwaltungsrecht gemacht und öffentliche Ausschreibungen. Also ich finde diesen Bereich extrem spannend. Es ist ein sehr spezialisierter Bereich, aber wirklich extrem spannend. Und habe jetzt meine eigene Kanzlei vor 3 Jahren eröffnet und arbeite vor allem im Bereich Zivilrecht und Familienrecht. Habe aber in der Zwischenzeit auch während Corona die Ausbildung zur Gemeindesekretärin gemacht und die Zulassung. Also ich könnte auch als Gemeindesekretärin tätig sein. Und ich finde es sehr spannend, bereichsübergreifende Bereiche zu haben und nicht jeden Tag die gleichen oder ähnlichen Situationen.
Das Familienrecht ist ja Teil des Zivilrechts. Sie befassen sich damit also sehr stark mit Trennungen, mit Scheidungen. Was empfehlen Sie denn Paaren am Anfang einer Beziehung? Was sollen Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann regeln?
Ja, es ist sehr wichtig, in Zeiten, wo noch sehr viel Liebe da ist, wo die Welt noch rosarot ist, da schon über Geld zu sprechen. Denn schlussendlich ist auch die Eheschließung ein Vertrag zwischen 2 Personen, der abgeschlossen wird. Und schon zu überlegen, wie machen wir das mit der Wohnung, wer bleibt zu Hause, wenn Kinder da sind, im Idealfall beide zu gleichen Teilen, wie ist es mit den Investitionen, auch wie wollen wir Dinge bezahlen, die uns beide betreffen, zum Beispiel den Haushalt. Da ist es ratsam, ein gemeinsames Haushaltskonto einzurichten. Es gibt auch Konten, die keine Spesen verursachen, wo beide einzahlen, aber beide im Verhältnis zu ihrem Einkommen. Denn wenn der Mann 2.000 Euro verdient und die Frau dann in Teilzeit 1.000 Euro, ist es nicht gerecht, dass beide 500 Euro einzahlen. Und das ist eben auch wichtig, damit die Konten der Frau nicht leer sind, denn oft bei den Trennungen stehen die Frauen da, sie haben überhaupt keine Ersparnisse. Die Männer, wie gesagt, haben die Ersparnisse, sie haben die Wohnung und dann natürlich fangen die Diskussionen an. Ganz oft, muss ich auch sagen, entstehen die Diskussionen genau in dem Moment, wenn Kinder auf die Welt kommen, wenn es darum geht, wer kümmert sich jetzt um die Kinder. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch in Südtirol sehr viele, sehr gut ausgebildete Frauen und auch Frauen, die sagen, ich möchte auch berufstätig sein. Ich möchte nicht den ganzen Tag nur zu Hause sein. Wichtig ist natürlich die Wahlfreiheit, aber dass auch die Männer in die Pflicht genommen werden.
Wie trennt man sich denn in Südtirol aktuell am häufigsten? Ist das nach wie vor die klassische Scheidung? Ist das eine einvernehmliche Trennung? Oder suchen auch viele den Weg zur Mediation?
Das ist teils, teils. Ich muss sagen, ich habe vor allem mit sehr vielen Situationen zu tun, wo Gewalt im Spiel ist, wo also die Frauen zu mir kommen, weil sie Opfer von Gewalt wurden. Da läuft natürlich dann auch das Strafrecht mit hinein. Da ist es schwierig, denn zum Glück gibt es jetzt auch die Bestimmungen, dass in dem Fall Täter und Opfer auch bei den Gerichtsverhandlungen nicht zusammentreffen müssen, wo es oft schwierig ist, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ich muss aber sagen, dass ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind, schon immer versuchen, eine gütliche Einigung zu finden, sofern eben nicht Gewalt im Spiel ist. Und es ist auch jetzt möglich, seit 1-2 Jahren, dass man die Trennung und die Scheidung in einem Verfahren machen könnte, also nicht mehr getrennte Verfahren. Ansonsten muss man zuerst die Trennung machen und dann die Scheidung. Aber die Verfahren, wo es dann schlussendlich wirklich bis zum Urteil kommt, die sind relativ wenige, denn meistens oder die Richter versuchen natürlich auch immer, wenn wir es nicht vorher schaffen, eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Und es gibt auch die, die eine Mediation machen, die aber auch oft eine Mediation machen, nachdem die Trennung vollzogen wurde, wo mal das Finanzielle und das mit den Kindern geklärt wurde, damit sie weiterhin gemeinsam kommunizieren können. Denn das ist oft die größte Schwierigkeit, dass die Eltern, es gibt ja das gemeinsame Sorgerecht, das im Regelfall verfügt wird, dass die auch trotzdem gemeinsam Eltern bleiben und miteinander sprechen müssen zum Wohl der Kinder.
Und wie viele Frauen kämpfen nach einer Trennung mit Unterhaltsverweigerung, sprich, dass der Unterhalt verweigert wird, nicht bezahlt wird?
Sehr viele. Oft entscheidet der Mann auch von sich aus, einen niedrigeren Unterhalt zu bezahlen oder gar keinen Unterhalt mehr zu bezahlen, verschleiert die finanzielle Situation. Und hier gibt es zum Glück die Unterhaltsvorschussstelle. Das wissen viele nicht. Also wenn der Partner den Unterhalt, der mittels Urteil verfügt wurde, nicht bezahlt, dann muss ihm eine Leistungsaufforderung zugestellt werden, also muss quantifiziert werden, was er nicht bezahlt hat. Dann kann sich die Frau an die Unterhaltsvorschussstelle wenden und dann streckt das Land Südtirol den Unterhalt vor. Es gibt da finanzielle Limits, aber zumindest ein Minimum wird dann bezahlt. Und das Wichtigste, es ist nicht die Frau, die gegen den Mann eine Strafanzeige machen muss, denn das ist strafrechtlich relevant, wenn der Unterhalt nicht bezahlt wird, sondern das Land Südtirol macht eine Strafanzeige gegen den Mann und das Landesgericht Bozen hat auch schon einmal einen Mann dann für ein paar Tage ins Gefängnis gesteckt, weil er den Unterhalt nicht bezahlt hat. Also es gibt dann auch Konsequenzen und das Land Südtirol holt sich dann auch von den Vätern das Geld wieder zurück.
Während einer Trennungsphase, was ist denn auch für Sie als Anwältin der schwierigste Part? Ist es die Geldfrage oder ist es das Sorgerecht?
Das Sorgerecht ist, wie gesagt, normalerweise das gemeinsame Sorgerecht. Es ist die Geldfrage, also der Unterhalt. Und es ist die Frage, die primäre Frage, die Besuchszeiten der Kinder. Wer bleibt in der Familienwohnung? Und die Geldfrage, die ist sozusagen am Ende, denn je nachdem, wie die Besuchszeiten und die Betreuungszeiten der Kinder sind, wer in der Familienwohnung bleibt, das wird bewertet bei der Festsetzung des Unterhaltes. Aber die Männer, das muss ich sagen, das hat sich schon in den letzten Jahren sehr geändert. Früher mussten die Frauen oft dafür kämpfen, dass die Männer sich um die Kinder kümmern. Jetzt ist es so, dass die Männer oft von sich aus die Kinder mehr wollen, weil sie dann weniger Unterhalt bezahlen, weil sie aktiver am Leben der Kinder teilnehmen möchten. Das hat sich sehr wohl geändert, auch oft positiv für die Kinder. Wenn aber die Kinder dazu verwendet werden, um der Partnerin dann eins auszuwischen, dann ist das nicht okay. Und vor allem, wenn sie sich nicht an die Zeiten halten oder wie gesagt, wenn sie den Unterhalt nicht zahlen. Und ein großes Streitthema sind auch die außerordentlichen Kosten.
Ja, nicht also nur das der heißt Unterhalt, der
bezahlt werden muss, oder Kurs für eine Sportart, für die Musikschule, für Medikamente, für einen Computer, den die Kinder auch in der Schule brauchen. Und auch beim Sportkurs, da gibt es von bis Hockey, kostet mehr. Es ist auch immer die ganze Ausrüstung dabei. Auch Skifahren ist ein relativ teurer Sport im Verhältnis zu vielleicht Fußball, wo jetzt die Bekleidung nicht so teuer ist oder den viele praktizieren. Oder auch sehr populär Tennis. Das ist jetzt zumindest der Basiskurs auch nicht so teuer, aber da gibt es natürlich von bis. Und das ist immer wieder Streitpotenzial, sogar bis die Kinder wirtschaftlich unabhängig sind. Denn der Unterhalt ist nicht nur zu zahlen, bis sie volljährig sind, sondern wenn sie studieren, dann geht das weiter und kann durchaus bis 26 Jahre sein.
Und im Regelfall, wie werden diese außerordentlichen Kosten aufgeteilt?
Standard 50-50, wobei jetzt aber die letzten Urteile des Kassationsgerichtshofes sagen, es muss schon im Verhältnis zur Vermögens- und Einkommenssituation sein. Und wir wissen, dass Frauen auch in Südtirol im Schnitt 17% weniger verdienen wie die Männer, auch weniger Geldmittel dann zur Verfügung haben. Und dann verschiebt sich es. Es kann dann 40-60 sein oder 30-70. Das ist dann immer auch eine Entscheidung des Gerichtes.
Welche ist denn die häufigste Lösung für eine Familie mit Kindern? Also es gibt ja verschiedene Trennungsmodelle bzw. verschiedene Wohnmodelle.
Also dieses Nestmodell, das in Deutschland praktiziert wird, dass die Kinder in der Wohnung bleiben und die Eltern wechseln von Woche zu Woche, das wird bei uns relativ selten angewendet. Das bringt natürlich auch Probleme mit sich. Wer kauft ein? Wer putzt? Wer wäscht? Wer bügelt? Kann nicht sein, dass das dann die Frau machen muss und der Mann macht es nicht. Also sehr viel Konfliktpotenzial. Bei uns ist es so, dass die Familie der Person zugewiesen wird, die sich meistens um die Kinder gekümmert hat. Das sind in den meisten Fällen die Mütter, die Teilzeit gearbeitet haben oder wirklich auch lange Zeit zu Hause geblieben sind bei den Kindern, die also kein Einkommen haben, auch nicht mehr in die Rentenkasse einzahlen können. Aber wie gesagt, das wird bewertet. Ein großes Problem ist aber auf den Höfen. Oft, wenn auch noch die Schwiegereltern dort wohnen oder die Familie des Partners, wir wissen, die Höfe gehören meistens den Männern, da noch zu wohnen oder auch zu sagen, ich bleibe dort, weil es für die Kinder wichtig ist, ist zu Beginn oft einmal eine Lösung, aber langfristig ist das schwierig, weil dann doch immer die Partner oder Ex-Partner aufeinandertreffen und spätestens, wenn einer eine neue Partnerin oder einen neuen Partner hat, die Kinder sind immer dazwischen. Die Kinder haben dann einen Loyalitätskonflikt, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Das ist oft sehr schwierig und wir merken dann oft nach 1, 2, 3 Jahren, dass die Frauen dann sagen, na, sie schaffen das nicht mehr, weil auch dann oft psychische Gewalt mit im Spiel ist.
Gibt es denn noch andere Fälle in Südtirol, in denen Paare trotz Trennung weiterhin gemeinsam wirtschaften oder im selben Haus leben, dass sie es ansonsten finanziell nicht schaffen?
Das gibt es sicherlich, aber wir haben viele Situationen, wo sich die Paare genau aus dem Grund nicht trennen, wo sie sozusagen getrennt im gleichen Haushalt wohnen, leben, arbeiten, sich schon seit Jahren nichts mehr zu sagen haben. Das ist auch für die Kinder eine sehr ungute Situation und dann halt so weiterleben. Meistens findet man auch über die Jahre, auch oft, wenn es nicht zu Beginn ist, deshalb ist ja auch die Trennung und die Scheidung, das sind zwei unterschiedliche Momente. Oft gelingt es nicht bei der Trennung eine gute Lösung, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die wird es ohnehin nie geben, weil die Kinder können wir zum Glück auch nicht aufteilen, aber eine akzeptable Lösung. Und oft einmal findet man dann bei der Scheidung eher eine Lösung, weil die Menschen auch Zeit hatten, sich an die neue Situation zu gewöhnen, sich zu überlegen. Oder wie gesagt, wenn auch neue Partnerschaften da sind, dann gibt es vielleicht auch oft Möglichkeiten, eine andere Unterkunft zu wählen. Auch das kann viel Konfliktpotenzial dann auch lösen.
Und wie oft erleben Sie, dass Paare nach der Trennung besser miteinander umgehen als vorher?
Ich muss sagen, viele Frauen sagen, wenn sich die Männer vor der Trennung schon so um die Kinder gekümmert hätten, dann wäre es oft nicht zur Trennung gekommen. Frauen, wenn die entscheiden, dass sie sich trennen wollen, dann ist es meist definitiv. Und die Männer stehen wirklich vor dem Berg und verstehen die Welt nicht mehr. Also sie haben nicht zugehört, wenn die Partnerin gesagt hat, so geht es nicht weiter. Ich hatte aber auch schon ein, zwei Situationen, wo dann die Paare wieder zusammengekommen sind. Ein Paar hat danach auch geheiratet. Die brauchten offensichtlich diese Auszeit einmal für sich selbst dann zu reflektieren, was ihnen im Leben wichtig ist und wo sie dann gemerkt haben, na, sie wollen doch zusammenbleiben. Und wie gesagt, das ist auch dann sehr schön zu hören, dass auch die Trennung so geregelt wurde, dass sie sich nicht total zerstritten haben, sondern wieder zueinander gefunden haben.
Abschließend, Frau Oberhammer, gibt es in Ihrer Arbeit auch Momente, wo Sie mehr Psychologin als Juristin sind?
Ja, das sind viele Momente. Ich sage immer, ich bräuchte auch in meiner Kanzlei daneben die nächste Tür eine Psychologin, denn vor allem im Familienrecht, im Erbrecht, bei Verkehrsunfällen oder grundsätzlich bei Unfällen, bei Situationen, wo es um Gefühle geht, wo es um verletzte Gefühle geht, um neue Situationen. Wenn ein Unfall passiert, dann wissen die Menschen ja auch oft nicht, was sie tun sollen. Da ist psychologische Hilfe ganz wichtig. Wenn ich Fälle von Gewalt gegen Frauen übernehme, dann ist das auch oft die Voraussetzung, dass ich sage, ich bin keine Psychologin. Ich übernehme den Fall nur, wenn sich die Frau auch psychologisch begleiten lässt, weil es immer wieder Situationen gibt, wo sie dann Hilfe braucht und wo es auch wichtig ist, dass sie professionelle Hilfe bekommt. Auch wenn ich dann natürlich zuhöre, aber ich bin keine Psychologin, ich kann rechtliche Tipps geben. Aber das spielt schon ineinander. Also ich habe ganz oft dann auch mit Psychologinnen zu tun.
Frau Oberhammer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Dankeschön.
Ja, das war das Gespräch mit Ulrike Oberhammer. Was lesen Sie sonst noch in der FF? Silke Hinterwaldner hat sich angesehen, wie es den Südtiroler Hausärztinnen und Hausärzten geht. Und die sind richtig wütend. Der Grund ist die Einrichtung der Gemeinschaftshäuser. Bis der Film Zweitland in die Kinos kam, hat es lange gedauert. Jetzt hat er in Südtirol Premiere. Markus Lacher hat ihn gesehen und hat mit dem Produzenten Martin Rattini darüber gesprochen, wie schwer es ist, das Geld für einen solchen Film aufzutreiben. Und ich habe Laura Heipel porträtiert. Die Brunneckerin segelte 10 Monate über den Atlantik. Auf 12 Quadratmetern lebte sie mit weiteren 11 Personen, darunter traumabetroffene Jugendliche. Ihren Erfahrungsbericht, den lesen Sie in der aktuellen FF. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie's gut!